Ich habe mich ein bisschen mit der Frage auseinandergesetzt, was gibt man denn einer Gemeinde mit, die jetzt plötzlich pastorenlos ist, die plötzlich in ein ganz neues Setting kommt. Und ich hoffe natürlich, dass das, was ich mitgebe, auch ein bisschen Futter sein kann für Christopher und für Ute, für ihren Restart in Wiesbaden. Aber seht es mir ein bisschen nach, dass mein Hauptfokus heute bei der Gemeinde liegen wird, weil ich wirklich euch Mut machen möchte, dass ihr durchstartet in die nächste Zeit und das als ein Abenteuer sehen könnt, dass Gott euch eine neue Perspektive aufreißt. Also ihr hattet jetzt spannende Jahre mit Christopher, mit seiner Familie, ich weiß auch mit Stefan, ich war ja vor ein paar Monaten schon mal hier, als ihr da dann an diesem See den Stefan verabschiedet habt. Das ist cool und das ist gut gewesen. Und jetzt kommt was Neues und ich möchte euch gern hineinnehmen in einen Bibeltext aus dem 1. Korintherbrief, den Paulus geschrieben hat, Kapitel 9, die Verse 19 bis 23. Dort schreibt der Apostel: Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf dass ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Den unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz vor Christus, damit ich die ohne Gesetz gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf das ich an ihm teilhabe. Ja, das war keine einfache Übersetzung. Deshalb nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was ist da eigentlich los? Ne? Paulus schreibt den Korinthern und es geht natürlich in so eine konkrete Gemeindesituation rein, aber die lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Und er sagt, hey, ich bin den Juden ein Jude geworden. Das heißt, ich habe gelebt wie ein Jude, damit ich sie mit dem Evangelium erreiche. Er hat also den Sabbat gehalten, sich an die Speisegebote gehalten und so weiter. Und dann sagt er, den Leuten, die nicht unter dem Gesetz sind, den bin ich auch wie einer von ihnen geworden. Das heißt, er hat er gesetzlos gelebt, hat sich nicht an diese ganzen jüdischen Vorschriften und Regelungen gehalten, um sie zu erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Er hat gesagt, es gibt Leute, die sind besonders schwach. Da musste er sich anders einstellen, anders unterwegs sein, um die zu erreichen. Und er sagt, ich bin allen alles geworden. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf diese Weise etliche erreiche. Alles tut er um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und das Coole ist, wenn man so die Apostelgeschichte sich reinzieht, ich weiß nicht, Apostelgeschichte, super cooles Buch, setzt euch eine Stunde hin, ihr habt das Ding gelesen. Also es geht echt viel schneller, als wenn ihr jetzt irgendwie einen neuen Bahnhofskrimi euch kauft. Und Paulus agiert dort an unterschiedlichen Momenten unterschiedlich. Wenn er zu den Juden kommt, in die Stadt hinein, dann geht er dort in die Synagoge und fängt an, ihnen was aus der Heiligen Schrift, aus den Schriften der Juden vorzulesen, aus dem Alten Testament. Und er bezieht sich auf den Gott Jahwe, der sich ihnen geoffenbart hat und führt sie mit hinein auf die Art und Weise, die für sie passend ist, damit sie etwas mitbekommen von der Gnade Jesu. Und dann erleben wir Paulus in Athen und das Erste, was er dort macht, ist, er geht auf den Areopag, also auf diesen großen Felsen in der Mitte der Stadt und fängt an, mit den Philosophen zu diskutieren und er zitiert die klassischen antiken Philosophen, die in dieser Zeit angesagt waren und geht auf ihre Religion ein, auf ihre Religiosität, ihre Frömmigkeit, ohne die abzuwerten. Das ist schon faszinierend, wie Paulus da einen völlig anderen Ansatz wählt und in beiden Situationen lesen wir, dass manche zum Glauben kommen und andere aber nicht. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass die Faszination von Gott in jeder Zeit und jeder Kultur neu zur Sprache gebracht werden muss. Die Lehre bleibt die gleiche, aber die Kommunikation ändert sich. Etwas später im 1. Korintherbrief heißt es, da sagt Paulus, was ist das Evangelium, fasst es so ganz kurz zusammen, 1. Korinther 15 heißt es ab Vers 3, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas und danach von den Zwölfen. Mini kurz zusammengefasstes Evangelium. Und diese Botschaft, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, Und dass er auferstanden ist und dass all das entsprechend ist zu den Schriften des Alten Testaments. Dass das für uns Errettung bedeutet. Dies ist die Botschaft, die ändert sich nicht. Aber die Zeit und die Kultur verändert sich. Und das kann uns natürlich herausfordern. Also die Botschaft bleibt die gleiche, aber die Kommunikation ändert sich. Und ich glaube, wir dürfen begeistert sein von Gott, fasziniert sein von Gott und gucken, wie wir neue Wege finden, um diese immer gleiche Botschaft in eine sich verändernde Kultur hineinzusprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr so die letzten 1,5 Jahre erlebt habt, aber ich habe den Eindruck, dass die Veränderungsgeschwindigkeit nochmal zugenommen hat, seit wir in der Pandemie sind. Wenn ich mir so anschaue, wie Gottesdienste entwickelt sind, wie sie sich entwickelt haben, wie viel Geld wir als Gemeinden in Technik gesteckt haben, manchmal plötzlich Gemeinden gemerkt haben, sie haben was auf dem Kasten, was sie sich davor nie hätten vorstellen können. Und wir gemerkt haben, da ist einfach eine unfassbare Geschwindigkeit der Veränderung da. Und das kann uns manchmal herausfordern, da irgendwie sich zu überlegen, wie schaffen wir das eigentlich? In einer Zeit, die sich so schnell ändert, immer wieder neu zu gucken, wie das Evangelium in die jeweilige Sprache übersetzt werden kann, hineintransportiert werden kann. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, wie das funktioniert hat in der Kirchengeschichte. Martin Luther ist euch wahrscheinlich ein Begriff, der große Reformator. Er sagte, man muss den Leuten aufs Maul schauen. Ich finde das eine super Formulierung. Als er die Bibel übersetzt hat, das Neue Testament in 7 Wochen, man merkt es, ist jetzt nicht so die bombastische Übersetzung, aber es hat funktioniert. Und was ihm halt ein Anliegen war dabei, ist, den Leuten aufs Maul zu schauen, zu gucken, wie sprechen eigentlich die Leute seiner Zeit. Was Luther gemacht hat, war, er hat gesagt, damit die Leute die Botschaft verstehen in unserer Zeit, ist, wir müssen die Messe auf Deutsch feiern. Das ist ja für uns manchmal so unvorstellbar, aber die katholische Kirche hat ja bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil 1965 die Messe auf Latein gefeiert. Also zu einer Zeit, wo manche von euch im Raum sogar schon gelebt haben. 1965. Und Luther war da ein Stück revolutionär und hat gesagt, wenn die Leute verstehen sollen, was wir eigentlich als Botschaft weiterbringen, dann müssen wir das in der Sprache machen, in der wir hier gerade unterwegs sind. Er hat sich textlich an der Lebenswelt seiner Zeit orientiert. Vielleicht kennt ihr das Lied, Ein feste Burg ist unser Gott. Ich weiß nicht, also wird in meiner Gemeinde jetzt nicht mehr gesungen, es ist schon ein bisschen veraltet. Aber ich muss sagen, ich mag es schon. Ich finde es schon irgendwie cool, weil ich mag Burgen. Ich baue gern so Lego-Burgen. Aber es ist auch ein cooler Link, wo man merkt, dass Luther die Fähigkeit hatte, an etwas anzuknüpfen, was in seiner Zeit normal war. Nämlich Burgen standen hier überall rum. Damit konnten die Leute was verstehen. Wenn heute jemand ein Lied schreiben würde, das heißt, eine feste Burg ist unser Gott, dann würden wir wahrscheinlich anfangen zu lachen. Es wäre nicht zeitgemäß. Aber Luther war am Puls der Zeit. Und auch die Formen, wie die Strukturen der Kirchen damals gebaut wurden, die waren zeitgemäß. Die sind für uns heute natürlich fürchterlich, denn die ganze Kirchenstruktur lief über die Fürsten. Das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Aber für die damalige Zeit war es die einzige Möglichkeit, wirklich diese Reformation durchzukriegen, indem er die Fürsten mit an Deck hatte. Und ich finde, was man bei ihm lernen kann, ist Kirche, die am Puls der Zeit ist, die die gleiche Botschaft hat, aber sie neu in eine Zeit reintransportiert, die guckt den Leuten aufs Maul, die verwendet Bilder, die die Menschen verstehen. Ich weiß nicht, wer von euch alle schon lange in einer Baptistengemeinde ist. Wir sind ja hier in einer Gemeinde des Baptistenbundes, manche vielleicht schon seit ihrer Taufe, seit ihrer Geburt mit den Eltern mitgeschliffen. Manche erzählen mir, dass sie schon seit 5 Generationen in Baptistenfamilien sind. Finde ich manchmal krass, dann versuche ich auszurechnen, ob ihr Ururgroßvater der erste Baptist war in Deutschland. Aber das Spannende ist, wenn ich zurückgucke zu den Gründervätern des deutschen Baptismus, die mit dem ganzen Ding hier so angefangen haben, 22. April 1834, mein Geburtstag, halt bloß ein paar Jahre bevor ich geboren wurde, erste Baptistentaufe in Deutschland. Und als es da so losging, haben sie die Kirchenform ihrer Zeit gewählt, ganz anders als Luther. Die Baptisten waren damals absolut am Puls der Zeit. Das heißt, die Art und Weise, wie unsere Mitgliedsstrukturen zum Beispiel aufgebaut sind, die sind super für den Standard des 19. Jahrhunderts. Also die Mitgliederversammlung als oberstes Organ der Gemeinde, ihr kennt das vielleicht. Ich weiß nicht, wer von euch hier alles Gemeindemitglied ist Und wer sich vielleicht gedacht hat, oh nein, die Strukturen sind so kompliziert, das hat natürlich was damit zu tun, dass es Strukturen des 19. Jahrhunderts sind. Aber damals war das wirklich am Puls der Zeit, sich das so auszudenken, denn was war cool im 19. Jahrhundert, wenn du kein Adliger warst, dann konntest du in einem Verein sein. Es gab nichts Schöneres für die Menschen, als in einem Verein zu sein. Die ganzen Sportvereine, die sind ja alle im 19. Jahrhundert oder frühes 20. Jahrhundert gegründet. 1899 Hoffenheim zum Beispiel, kannte niemand bis vor ein paar Jahren, aber es ist ein alter Verein. Und in diese Strukturen hinein, dort haben die Baptisten gewirkt, sich an der Zeit orientiert. Oder wenn ich so ein altes Baptisten-Gassenhauer-Lied lobt in seinem Heiligtume, vielleicht kennt ihr das auch, wird auch nicht mehr gesungen in unserer Gemeinde, aber man erinnert sich ja manchmal an die alten Zeiten. Und lobt in seinem Heiligtume ist doch so vom musikalischen Aufbau her sehr stark an der Musik der Romantik orientiert. Des frühen 19. Jahrhunderts, also die Zeit nach der Wiener Klassik. Und das ist cool, weil das war die Musik ihrer Zeit. Das ist natürlich nicht mehr die Musik unserer Zeit. Aber es war Musik, die am Puls der Zeit war. Und das bewundere ich total an den Gründern des Baptismus, dass sie dafür ein Feeling hatten. Sie haben sich beteiligt am Kampf um Freiheitsrechte im 19. Jahrhundert. Sie waren ja oft so im Widerstand auch mit dem preußischen Staat zum Beispiel oder gar mit dem bayerischen. In Bayern wurden Baptisten bis zum Ende des Ersten Weltkriegs heimlich nachts im Fluss getauft, weil es war ja verboten. Also sie waren dabei zu kämpfen für Freiheitsrechte und das war ein typisches Thema ihrer Zeit. Und da waren sie mit dran. Man kann von 1848 das Manifest des freien Urchristentums lesen. Das ist eine alte baptistische Schrift und das liest sich so stark wie andere Schriften von 1848. Ihr kennt das vielleicht, so diese klassischen Revolutionsschriften dieser Phase. Und wenn ihr es nicht kennt, dann hat es vielleicht was damit zu tun, dass ihr merkt, das ist ja nicht mehr unsere Zeit. Wir sind in einer anderen Zeit unterwegs. Ich denke noch einmal zurück, ein bisschen zurück schaffen wir nochmal bei den Jesus People. Ich weiß nicht, ob ihr die miterlebt habt. Das geht nur, wenn ihr so mindestens 50 seid. Ich bin noch nicht 50. Aber ich kenne sie von Fotos. Ich kenne auch Leute, die da zum Glauben gekommen sind, so in den 70er Jahren, als die Christen plötzlich lange Haare hatten. So Jesus-Latschen, Akustikgitarren, Jesus-Marsch durch die Stadt mit Fackeln. Kennt ihr das? Gab es das in Ingolstadt? Ich weiß nicht, war ja hier nicht. Ich habe auch die 70er nicht miterlebt, ich bin da noch nicht geboren. Aber ich fand das total cool, weil ich gemerkt habe, da sind wieder Leute, die das Evangelium von Jesus frisch in ihre Zeit reinbringen. Es war bestimmt anstrengend für die Älteren in den Gemeinden. Ich glaube, dass die eine Herausforderung waren, diese langen Haare und die Latschen und dass sie sich nur einmal die Woche geduscht haben oder so, kann ich mir zumindest gut vorstellen, so typische Hippies. Aber sie haben es geschafft, unheimlich vielen Menschen das Evangelium von Jesus nahezubringen und es in ihre Kultur reinzubringen. Akustikgitarren, Kommunen, christliche Kommunen waren ja auch total in. Und ich habe mich gefragt, wie können wir als Gemeinde eigentlich heute am Puls der Zeit sein? Wie können wir hineinsprechen in die Kultur, in der wir jetzt leben? Und zuerst mal merke ich, boah, das kulturelle Veränderungstempo ist echt hoch. Es ist echt eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wer so ein bisschen guckt, wenn ihr so Bayern 3 oder Antenne Bayern im Auto hört und dann läuft so die beste Musik von heute und man merkt, es sind eigentlich nur Coverversionen von 80er Liedern, wo so ein Beat drunter gelegt wurde. Und das geht, weil die meisten Leute, die das hören, die 80er ja schon nicht mehr miterlebt haben. Also das Tempo der Veränderung ist relativ hoch. Ständig gibt es irgendwelche neuen Trends. Wir kennen das in der Mode. Dann kann man sich so einen alten, wir haben neulich einen 80er-Film angeschaut, meine Frau und ich, so eine 80er-Liebeskomödie und haben gemerkt, die Jugendlichen sind genauso hässlich gekleidet wie viele heute. Also die Mode ist wieder da. Neulich meinte die Nichte meiner Frau zu mir, ob ich ihr eine alte Adidas-Jacke aus den 90ern verkaufen würde. Sie würde mir 200 Euro bieten. Ich habe aber gar keine. Aber die waren ja schon in den 90ern sauhässlich. Also die Geschwindigkeit der Veränderung, die ist schon hoch. Und plötzlich merkt man, dass irgendwas, was modern war, wieder out ist und sich verändert. Und das kann uns herausfordern. Aber ich habe so ein paar Gedanken, die ich euch mitgeben möchte. Zum Beispiel zur Musik. Wie feiern wir eigentlich Gottesdienste musiktechnisch? Und wenn ich dann so Antenne Bayern höre oder Bayern 3, ich höre nicht sogar ein Radio, aber manchmal muss es halt sein, ne? Und dann läuft so das Beste der 90er, der Nullerjahre und von heute. Und das sind die Radiosender, die meisten Leute hören in Bayern, ne? So statistisch. Wir müssen das nicht gut finden, das ist aber einfach die Wahrheit. Und das kann zum Beispiel eine Anleitung sein für die Art und Weise, wie wir Lieder zusammenstellen im Gottesdienst. Wir nehmen so ein paar richtig alte aus den 90ern. Ich weiß nicht, so Ich will von deiner Liebe singen oder komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. So die richtigen Lobpreis-Oldies. Manch einer denkt sich jetzt, ach, aus der guten alten Zeit. Und andere denken sich vielleicht, die sind ja noch modern. Dann wird's kritisch. Und dann nehmen wir so ein paar Lieder von den Nullerjahren, so groß ist der Herr, wo Lukas Müntinger dachte, das wäre im Feiern und Loben. Ganz so alt ist das Lied zum Glück nicht. Und dann nehmen wir halt die Lieder von heute. Und das klappt im Radio super. So 50% Lieder aus den letzten 2-3 Jahren, 50% Oldies aus den 90ern, aus den Nullerjahren. Ich glaube, das kann zum Beispiel ein Mix sein, um zu gucken, wie können wir als Gemeinde am Puls der Zeit sein. Ich gebe euch jetzt einfach Praxistipps. Ne? Die müsst ihr ja nicht gut finden, die müsst ihr auch nicht umsetzen, aber ich habe es euch dann mal gesagt. Wie können wir die Menschen erreichen, die Jesus noch nicht kennen? Ich glaube, das ist ein Weg, zu gucken, welche Musik setzen wir ein. Ich denke mir auch immer wieder, ich war gestern auf einer Hochzeit, ich habe gestern ein Paar getraut, die waren so 60, also ein älteres Paar. Und danach war ich auf der Feier und meine Güte, ey, das war richtig anstrengend, was da lief. Da lief die ganze Zeit so eine Mischung aus Schlager und Blasmusik. Und wisst ihr, was ich mir danach gedacht habe? Diese Leute erreichen wir als Kirchen nicht. Wir haben nichts dafür zu bieten für das Helene Fischer Publikum und Vanessa Mai und so. Ich weiß nicht, was ihr so heimlich hört. Aber diese ganze Schlagerabteilung und die Blasmusikabteilung seit dem Tod des Posaunenchors, früher gab es noch Posaunenchöre, erinnert ihr euch? Ich nicht, also ich kenne das nur aus Erzählungen meiner Eltern. Aber vielleicht kennt ihr noch so einen Posaunenchor. Und diese Möglichkeit, dass wir irgendwie über Blasmusik, ist für mich wirklich die schlimmstmögliche Musik außer Deutschrap, die es gibt. Also die zweitschlimmste Musik für mich. Aber das ist nur mein Geschmack. Der ist nicht die Wahrheit. Und Schlager, wenn ich in Bayern auf dem Dorf bin, in der Pampa, wo die Orte nur so Schilder haben, die so grün sind und jeder mehr Bulldogs als Kinder hat. In diesen Ortschaften, da hören die Leute wirklich solche Musik und wir erreichen sie nicht mit dem Evangelium. Also ist so eine Idee, könnten wir nicht als Gemeinden mal richtig anfangen, in die Schlagerkiste zu greifen und die Leute zu erreichen. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir meinen dann als Gemeinde, wir bräuchten jetzt mal wieder so einen richtigen Chor, der so einen alten Mendelssohn aufführt oder Händel. Und ich merke so, damit erreichen wir ein ganz bestimmtes Publikum, irgendwelche Uniprofessoren, aber wir erreichen nicht die breite Masse. Und ich möchte euch Mut machen, da kreativ zu sein und euch zu überlegen, was ist so vielleicht das Beste der 90er, der Nullerjahre und von heute und wen es tröstet, hin und wieder läuft ja noch ein Lied von Bon Jovi oder Tina Turner. Also man darf auch noch mal sowas von den 80ern mit reinschleichen. Ein bisschen. Und dann zu gucken, was machen wir eigentlich mit dieser ganzen volkstümlichen Kultur, die wir in Bayern noch haben, mit Trachten. Und ich merke so, auf der Hochzeit, wo ich gestern war, das waren ja jetzt nicht nur die 60-Jährigen, die ich da getraut hatte, die da getanzt haben. Das waren ja Leute, die waren 10 Jahre jünger als ich. Die haben da Bock drauf. Klar, die haben dann irgendwann auch einen gewissen Pegel. Ich weiß nicht, ob man das im Gottesdienst so herstellen kann, wie lange ihr Abendmahl feiert. Aber wie erreichen wir die Schlagerfraktion? Sprache. Welche Kirchensprache, welche Bibelsprache ist heute noch verständlich? Ich habe vorhin aus der Lutherbibel vorgelesen, ich habe euch ein bisschen getriggert. Und es ist ja schon die Frage, wie können wir auf eine Art und Weise kommunizieren, dass Menschen, die die Bibel nicht kennen, die die Bekenntnisgebete nicht kennen, die das Vaterunser nicht kennen, dass die irgendwas verstehen von dem, was wir sagen. Wenn ich dann sage, dass du gesalbt bist mit dem Blut des Lammes, beste 90er Jahre Charismatikersprache, dann wird's happig. Ist manchmal schwierig zu verstehen. Wie können wir eine Sprache finden, die nachvollziehbar um uns herum ist? Wie gehen wir damit um, dass viele Menschen in unserem Land leben und überhaupt kein Deutsch sprechen? Ich merke so, die Fraktion an Menschen bei uns in Landshut im Gemeindehaus, die wesentlich besser Farsi als Deutsch spricht, die ist nicht klein. Das sind mittlerweile bis zu 20% der Gottesdienstbesucher. Und dann die ganzen Afrikaner, die Französisch sprechen. Ich kann kein Wort Französisch, das ist für mich eine ganz schlimme Sprache. Ihr dürft es alle lieben, ne? Also es ist nur meine Meinung. Aber irgendwie müssen wir die ja erreichen. Ich mag gern Englisch oder Latein, aber nicht Französisch. Also jeder hat so seine Vorlieben. Und wir brauchen Menschen, die es irgendwie schaffen, in ihre Kultur hinein zu sprechen und zu kommunizieren. Und ich glaube, wir brauchen keine französischen Gottesdienste in Deutschland wegen der Unmengen an Franzosen, die hier leben, sondern wegen der Unmengen an Leute aus Kamerun, aus Togo, aus der Elfenbeinküste, so aus diesem westlichen Afrika. Das ist schon spannend. Die leben ja in großen Zahlen hier. Und ich merke so mit den Nigerianern und Ghanaern, da komme ich gut klar, weil ich gut Englisch spreche, aber mit den Menschen aus diesem westafrikanischen Bereich, da tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich halt einfach kein Französisch kann. Wie gehen wir mit der Vielfalt der Sprachen um? Was ist in einer zukünftigen Zeit die sprachliche Brücke zu möglichst vielen Menschen? Was müssen wir uns überlegen? Wie können wir sprechen? Wie sprechen wir denn vom Abendmahl? Wie sprechen wir von verschiedenen Sachen, die wir so im Gottesdienst machen? Verstehen Menschen außerhalb von Gemeinden eigentlich, was wir mit dem Wort Lobpreis meinen, zum Beispiel? Das ist einfach nur eine Frage. Ich bringe jetzt nicht so viele Antworten mit, sondern ich werfe Fragen auf und gucke, was ihr dann damit macht. Und möchte euch da Mut machen, wirklich hinein zu überlegen, wenn ihr jetzt sagt, jetzt kommt die predigerlose Zeit, versteht übrigens leider auch niemand außerhalb von Gemeinden, nimm es mir nicht übel, aber wenn ihr in diese Phase reinkommt, wo könnt ihr neu überlegen? Und jetzt habt ihr die Freiheit, ihr könnt mal ohne Pastoren drüber nachdenken. Weil die sprechen ja theologisch, die Pastoren. Die sind oft dann, tun sich ein bisschen schwer mit normalem Deutsch. Ich merke das so an mir. Und wenn kein Pastor mehr da ist, kann man plötzlich überlegen, wie kann man jetzt eigentlich ganz normal sprechen? Ohne so eine biblische Sprache. Christopher konnte das schon ganz gut, ne? Aber ihr habt jetzt Stefan verloren, jetzt verliert ihr Christopher. Seht das doch mal als Chance, da sprachlich ganz neu drüber nachzudenken. Medien. Na, wie kommen Menschen über Instagram, YouTube, Snapchat und TikTok und Spotify und ganz viele andere Varianten mit Jesus in Bezug? Was für Podcasts braucht es? Was für Videos braucht es? Wie schafft man es, super kurze Botschaften innerhalb von 30 Sekunden aufzunehmen und sie zu verkünden? Und wenn ihr glaubt, dass diese Medien nur benutzt werden von Menschen, die so irgendwie 20 und jünger sind, dann täuscht ihr euch. Ich erlebe so viele ältere Menschen bei Instagram. Es ist fast schon wie bei Facebook. Es entwickelt sich auch in so eine verkappte Rentner-Community. Das ist normal, das wird bei den anderen Sachen auch passieren. Bei YouTube, wie viele Leute schauen sich jeden Abend irgendein YouTube-Video an, statt dieses normale Fernsehen? Unsere Kinder kennen das ja gar nicht mehr. Wir haben keinen Fernsehanschluss als Familie. Wir haben nur Netflix und Disney Plus und diesen ganzen Kram. Die kennen das nicht mehr so mit Werbung, außer von YouTube. Und meine Tochter, die ist jetzt 5, die läuft dann so durchs Haus und erzählt ihren Followern was, ohne echtes Handy, ne? Also die spielt so und macht halt ihren Vlog und erzählt, was sie heute erlebt hat. Das ist eine gesellschaftliche Realität und in diese Realität hinein muss das Evangelium auf eine passende Art und Weise. Ich glaube, es gibt schon Leute, die das echt gut machen, aber wir sind da als Gemeinden auch herausgefordert, dass wir merken, wir erreichen Menschen ja nicht mehr nur über den Präsenzgottesdienst. Es schauen ja hoffentlich gerade Leute im Stream zu, keine Ahnung, hallo Stream-Menschen. Aber es gibt auch ganz viele andere Türen, die sich öffnen und wo wir eine Demokratisierung dessen haben, dass wir über soziale Medien plötzlich jeder Mensch von uns als Evangelist mit völlig fremden Menschen in Beziehung treten kann und denen was erzählen kann von seinem Glauben auf eine ganz individuelle Art und Weise. Was für eine Chance. Wir sind ja nicht mehr davon abhängig, dass mein Nachbar endlich mal mitkommt in die Gemeinde. Ich kann ihm ja einen YouTube-Link schicken. Ich finde das ganz cool. Ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt, wenn ich bei uns in der Gemeinde predige. Ich dachte früher immer, WhatsApp-Status gucken nur Hausfrauen an, aber ich wurde eines Besseren belehrt und habe dann immer in den WhatsApp-Status so den YouTube-Link von der Predigt oder von dem Gottesdienst gestellt und habe so gemerkt, boah, den gucken ja echt Leute an, die ja mit Gemeinde gar nichts am Hut. Die hätte ich wahrscheinlich nicht dazu gebracht, freiwillig in einen freikirchlichen Gottesdienst zu gehen. Ich finde das übrigens super, 11 Uhr, ey, Hammer Zeit, oder? Damit kann man leben. Weil zum Beispiel Gemeinden, die ganz früh Gottesdienst feiern am Morgen, es gibt ja wirklich Gemeinden, die machen das noch um 9.30 Uhr, das ist halt schwierig, da Leute mitzubringen. Und online kannst du einfach sagen, guckst dir mal an, du kannst in deiner Schlafanzughose auf der Couch sitzen mit deinem selbstgemachten Kaffee. Es gibt ja manchmal so Gemeindehäuser, da darf man keinen Kaffee mit in den Gottesdienstraum nehmen, das ärgert mich immer. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Gemeinde seid, wenn, dann habe ich mich jetzt gerade innerlich schon ein bisschen geärgert. Und zu Hause kannst du dich ja einfach hinsetzen auf deine Couch, Schlafanzughose, Füße irgendwie hochlegen und machst dir nebenbei so dein Porridge oder dein Müsli und streichst dir ein Brot mit Nutella und guckst dir den Gottesdienst mal an und kannst dir überlegen, würde ich mir das in Ernst antun? In echt? Das ist ja die Frage, die wir uns stellen müssen. Würden Leute wirklich, wenn sie unseren Stream geguckt haben, danach freiwillig kommen? Wenn es nicht so ist, müssen wir den Gottesdienst verändern. Also wenn wir uns selber schon die Frage stellen, würde ich da kommen, dann ist immer ein kritisches Momentum. Wir werden als Gemeinden nach der Pandemie nicht wieder in einen vorhybriden Status zurückwechseln. Es wird kein Comeback des reinen Präsenzgottesdienstes geben ohne Stream. Das halte ich für ausgeschlossen. Wir werden weiter streamen. Gemeinden, die das nicht machen, werden zumachen. Definitiv. Weil ich glaube, es ist ein zentrales Tor, um hineinzusprechen in die Wirklichkeit von Menschen. Also Gemeinde, die am Puls der Zeit ist, wird sich das beibehalten. Ich gehe noch mal kurz auf die Optik ein. Ihr merkt es vielleicht von mir, ich bin jetzt nicht so der König der Optik. Aber Optik spielt schon eine Rolle. Auch um am Puls der Zeit zu sein. Um als Gemeinde zu gucken, wie holen wir eigentlich die Menschen ab. Meistens, wenn man in eine Baptistengemeinde kommt, ich bin ja jeden Sonntag in einer anderen, aber es gibt ein Erkennungsmerkmal. Welches? Also ich meine nicht das Taufbecken, das haben nicht alle im Gottesdienstraum, aber was ja wirklich fast jede Baptistengemeinde im Gottesdienstraum hat, das individuelle Erkennungszeichen ist die Topfpflanze. Ne? Damit weißt du, du bist in einer Freikirche. Und ich finde, wir können uns einfach die Frage stellen, wie sollte ein Gottesdienstraum, ein Gemeindehaus ausschauen, das einladend ist für möglichst viele unterschiedliche Menschen? Wie bauen wir Hürden ab? Wir sind da ja gedanklich, wenn wir zum Beispiel so öffentliche Gebäude bauen, sind wir echt gut drin, uns zu überlegen, wie können wir Hürden abbauen, dass Menschen mit Behinderung leichter reinkommen. Das ist sehr gut, dass sie zum Beispiel rollstuhltauglich sind. Und da sind wir als Gemeinden ja auch oft schon unterwegs und denken darüber nach. Aber ich frage mich auch, wo sind Hürden, die es Menschen von außen schwer machen, sich wohlzufühlen? Also wenn zum Beispiel irgendwie Poster an der Wand hängen, die schon vergilbt sind. Fotos vom 50-jährigen Gemeindejubiläum und unten drunter steht so ein Datum 2002. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sachen kennt. Ich weiß auch nicht, ob es die hier im Haus gibt. Ich bin gerade nicht durchgelaufen. Ich kam nur bis zur Toilette. Aber wo sind so die Marker, dass man merkt, das hier schaut ja richtig schön aus. Ne? Finde ich echt cool. Ich weiß nicht, wer die Deko gemacht hat. Das ist mal richtig Kompliment von Johnny. Das schaut echt cool aus. Und ich glaube, dass wir ein Auge dafür entwickeln dürfen, was ist eigentlich einladend bei uns im Gottesdienstraum. Ich finde auch richtig cool an eurer Gemeinde ist, ihr habt keinen hässlichen großen Abendmahlstisch. Das ist cool. In vielen Gemeinden komme ich erstmal in den Gottesdienstraum rein und denke mir, da vorne ist ein Riesentisch, der ist so groß, da könnte man einen Hirsch drauf opfern und so schwer, dass man ihn nicht wegtragen kann. Welche optischen Parameter helfen Menschen, Interesse an Jesus zu gewinnen? Was könnte man da machen? Ihr könnt einfach mal durchlaufen oder was ihr machen könnt nach dem Gottesdienst ist, dass ihr euch mal den Lukas schnappt oder die Johanna oder die Uta oder den Simon und sagt, lauf mal mit mir durch und zeig mir mal alles, was du in dieser Gemeinde hässlich findest. Das ist ziemlich schwer. Warum? Weil es uns den Spiegel vor Augen hält. Und ich glaube, dass wir einen Mut haben müssen, dass wir auch als Gemeinde optisch einladend sind für Menschen, die von außen kommen. Und der beste Weg, das herauszufinden, ist meistens, indem wir die Teenies und jungen Erwachsenen fragen, wie es ihnen geht. Weil sie sind noch nicht so lange in dem Sumpf der Gemeinde gefangen und denken noch nicht so gemeindeintern. Das ist ihre Stärke. Die geht irgendwann verloren. Im Laufe der 20er Jahre geht es so nach und nach verloren. Also nutzt sie noch, solange sie jung sind. Da könnt ihr noch Inspiration gewinnen. Und dann zum Schluss noch Themen. Ich glaube, ich predige schon wieder viel zu lang, aber es ist jetzt so, wie es ist. Wir kommen da jetzt nicht mehr raus. Welche Themen beschäftigen die Leute von heute? Wir können uns die Frage stellen, was tut mir eigentlich gut? Worüber möchte ich gerne was hören? Was ist mein Lebensthema? Wo soll hineingesprochen werden? Was ist das Thema der Menschen, die in Ingolstadt arbeiten? Mein Eindruck ist, vielen Ingolstädtern geht es gar nicht schlecht. Es ist eine reiche Stadt. Was sind ihre Themen? Was beschäftigt sie? Was beschäftigt Jugendliche, junge Erwachsene, was beschäftigt Eltern, was beschäftigt Menschen im mittleren und voranrückenden Alter und was beschäftigt die ganz Alten? Und in der Regel ist es nicht Auslegungen zum Buch Jesaja, wie unterscheidet man die ersten 40 von den letzten 26 Kapiteln, sondern es sind ganz andere Themen, die sie beschäftigen. Ein Thema, das viele interessiert, ist, wie kann ich mein Leben balancieren? Diese Fülle an Optionen und Möglichkeiten, die mich förmlich erdrückt, Das merke ich ganz viel, wenn ich mit jungen Erwachsenen rede, dass die Vielfalt an Optionen, die sie in ihrem Leben haben, für sie total anstrengend ist. Der Zwang, sich ständig entscheiden zu müssen, und die Angst, und das ist eine der größten Ängste von Leuten, die so 10 Jahre jünger sind als ich, ist die Angst, was zu verpassen. Das ist ein Thema. Sind wir da dran als Gemeinden an diesen Lebensthemen? Und ich merke natürlich ganz stark auch nochmal, seit Pandemiebeginn ist so die Frage, was bringt eigentlich die Zukunft und was gibt mir Sicherheit? In dieser Welt, wo ich plötzlich gemerkt habe, Sachen werden super unsicher, sie sind nicht mehr planbar. Dass ich oft weiß, dass ich eben nicht weiß, was in 4 Wochen erlaubt sein wird. Das fordert uns heraus. Wie können wir an den Themen der Menschen heute dran sein? Auch da nochmal, wenn ihr wissen wollt, was sind die Themen, über die wir als Gemeinde sprechen müssen, zum Beispiel in der Predigt, ist, dann fragt euren Nachbarn. Welche Themen beschäftigen dich? Was ist bei dir dran? Wir saßen vorgestern bei unseren Nachbarn im Garten und da redete einer über die gestiegenen Preise für Segelboote und dass das jetzt so schwierig geworden ist, sich noch eins zu kaufen. Das ist halt sein Thema. Nicht sein einziges, ne? Aber ich fand das spannend. Ich dachte, boah, ich könnte mir ja nicht mal vorstellen, ein Segelboot zu kaufen, und er redet da über die Optionen. Das hat ihn beschäftigt, und andere Leute beschäftigen ganz andere Themen. Aber es hilft, dass wir herausfinden, was sie sind. Wir können als Gemeinde es lassen, dass wir am Puls der Zeit sind. Wir müssen das nicht sein. Wir können auch sagen, wir sind der Fels in der Brandung und bleiben für immer gleich. Wir werden dann untergehen mit den Worten, das haben wir schon immer so getan. Die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde. Vielleicht kennt ihr die. Ich weiß nicht, wie eure Prozesse laufen, die ihr jetzt für die Zukunft angedacht habt, welche Visionsprozesse ihr angestoßen habt und sagt, boah, was ist unsere Vision für Ingolstadt? Ich weiß es nicht, würde sie gern hören, könnt ihr mir nachher erzählen. Oder was ist unsere Vision jetzt für die Zeit ohne Pastor und wie geht es jetzt weiter? Aber wenn wir in diesen Prozessen immer nur drin sind und sagen, das machen wir aber genauso wie früher, dann wird es nicht funktionieren. Die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus, die ist der Fels in der Brandung. Aber als Gemeinde bringen wir sie immer neu zum Ausdruck. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann werden wir kaputt gehen. Ich sage das jetzt nicht, um euch zu entmutigen, sondern um euch Mut zu machen, darüber nachzudenken und zu sagen, lass es uns als Chance sehen. Ihr habt jetzt einen Freiraum, neu zu denken, und ihr könnt in eine Zukunft hinein kreativ und visionär und missionarisch in die Stadt hineindenken. Und da kann unheimlich viel passieren. Und ich wünsche mir, dass die Reihen voll sind, sobald das erlaubt ist. Dass ihr Platzprobleme kriegt und sagt, wir wissen gar nicht, was wir mit den Leuten anstellen sollen. Und trotzdem möchte ich das nicht verhehlen, dass ich nicht auch eine gewisse Angst habe, dass ihr jetzt merkt, ach, der kantige Hornischer ist jetzt weg, der immer so ein bisschen eigen war. Jetzt geht noch der frische Junge. Und was bleibt uns jetzt? Jetzt machen wir halt das, was wir schon immer gemacht haben. Ich habe da ein bisschen Angst. Und ich möchte euch Mut machen, macht das nicht. Nehmt die Impulse auf, die ihr mitbekommen habt die letzten Jahre. Das, was Christopher euch weitergegeben hat. Aber bleibt da nicht stehen, sondern geht in die nächsten Runden. Und Christopher, für dich natürlich, wenn du nach Wiesbaden kommst, dann wünsche ich dir, dass du Gemeinde am Puls der Zeit bauen kannst. Dass du den Mut hast, dort reinzugehen und klare Marker zu setzen, zu sagen, da müssen wir drüber sprechen. Wir können nicht stehen bleiben. Wir müssen uns neu herausfordern lassen und wir müssen den Weg zu den Menschen immer neu suchen. Ich weiß nicht, ob es in Wiesbaden Schlager gibt, aber ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die von den Gemeinden in der Stadt nicht erreicht werden, wo es Kreativität braucht, und ich glaube, die hast du. Und deswegen ist es für die Gemeinde eine gute Wahl, mit dir unterwegs zu sein. Worauf muss ich mich persönlich, ich als ganz normales Gemeindemitglied, worauf muss ich mich einlassen, wenn ich sage, ich möchte gerne, dass wir Gemeinde am Puls der Zeit sind, dass wir allen alles werden können? Worauf muss ich vielleicht verzichten? Welche Schritte müssen wir gehen? Wie können wir allen alles werden? Ich möchte euch das von ganzem Herzen wünschen, dass ihr als EFG Ingolstadt sagen könnt, wir sind bereit, alles zu geben, unsere Tradition, unser Liebgewonnenes, auf vieles zu verzichten, um ganz bewusst vielen Menschen das Evangelium von Jesus nahezubringen. Und ich wünsche euch das als Familie, dass ihr das in Wiesbaden auch erleben könnt, dass ihr in der Gemeinde Prozesse anstößen könnt, damit ihr wirklich erlebt, wie ganz neu Menschen mit Jesus in Berührung kommen. Amen.